Fische Podcast.
Sinne füttern den Verstand. Mit Nikolai Woidko
und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei uns im Studio Tobias Suthoff, Kabarettist, Autor, Koch. Und du hast auch eine erfolgreiche Produktserie in den Handel gebracht mit einer Alternative für Stopflebern, Happy Foie. Aber Tobias, vielleicht magst du dich erstmal selber vorstellen.
Huwei. Ja, erstmal schön da zu sein. Was würde ich über mich selber sagen, wenn ich mich vorstellen muss? Weil es immer ganz schwer. Auf meiner Visitenkarte steht als Berufsbezeichnung Diversionist. Das passt ganz gut, weil ich schwer kategorisierbar bin. Du hast am Anfang ja schon gesagt, Kabarettist, Musiker. Ist aber auch so, dass ich Forscher bin an einer Fachhochschule im Food Lab, Wissenschaften betreibe über die Zukunft der Ernährung, Produktentwicklung. Natürlich Unternehmer, ich habe ein Restaurant, ich habe das kleine Unternehmen Ethic Line, wo wir die Happy Four mitmachen. Also es ist diverses, Spinnen- und Orchideenzüchter, ist eine bunte Mischung. Ich glaube, am besten fasst es zusammen Sinnesmensch, weil alles das, was ich tue, letztlich aus der festen Überzeugung geboren ist, dass Schönheit und Ästhetik, also das, was wir mit Sinnen als schön und ästhetisch aufnehmen können, da geht es nicht nur um Optik, sondern auch um Akustik, um Gustation, um Olfaktorisches, auch um hautsensibles Streicheln und so weiter, all das kann, wenn man es kultiviert, den Menschen wie eine Art Ergotherapie des Geistes davon abhalten, dass wir uns den ganzen Tag gegenseitig auf die Glocke hauen und damit zur Befriedung der Menschheit beitragen kann. Also das Erlernen und Erwerben einer Fähigkeit, sinnlich die Welt zu erfassen, also in sich aufzunehmen und daraus dann eine Kultur zu entwickeln. Ich glaube, das ist so mein Kernthema letztens, was die Klammer um alles, was ich tue, herum ist.
Das Kochen und Kabarett machen ist ja quasi so dieses eine Schmecken und das andere darüber Witze machen, wenn man so möchte, also wenn man diese Sinneseindrücke quasi miteinander verbindet oder kurz schließt.
Ich glaube sogar, dass Lachen schon eine Art Sinn ist, weil das ist sozusagen der Sinn, der uns sagt, wir sind gerade kognitiv in die falsche Richtung gelaufen, weil Lachen ist ja immer der Moment, wo ich merke, oh nein, ich habe was ganz anderes erwartet. Ich habe was, also was weiß ich, der Typ, der der mit dem Frosch auf dem Kopf zum Arzt kommt und dann sieht der Arzt das und sagt, oh mein Gott, wie ist das denn passiert? Und der Frosch antwortet, ja, mit einer Warze am Fuß ist es losgegangen. So, das ist so ein Klassiker, wo du halt einfach in die falsche Richtung denkst, weil du natürlich als menschenzentriertes Denken dann erstmal von dem Typen ausgehst und der Frosch gibt jetzt die Antwort. So, und das ist der Moment, wo du falsch abbiegst und dann zum Glück haben wir uns dann angewöhnt, statt uns vor den Kopf zu schlagen, weil sonst hätten wir alle so ein ständig hämatomblaues Vorhofft, haben wir uns angewöhnt zu lachen. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Das ist sinnlich für mich.
Das ist eine total sinnliche Sache, zumal es ja verbindet und es auch einen selber ein bisschen quasi aus dem Alltag rausnimmt, aus dem Ernst des Alltags. So wie halt das Schmecken, das Abschmecken nimmt einen auch ein bisschen vom Kochen raus, weil es irgendwie quasi ein Erfahrungswert ist, also den man hat. Das geht weiter. Was war bei dir zuerst, das Kabarett oder das Kochen?
Das Kochen, ganz klar. Das ging als kleiner Junge los. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe ganz, ganz früh immer total viel von der Welt um mich herum aufgesogen. Ich war immer vollkommen fasziniert davon, A, dass es da draußen eine Welt gibt, B, dass ich Zugänge zu dieser Welt da draußen habe, über meine Sinne, dass ich sehen, hören, schmecken, riechen und so weiter kann. Und C, dass mir als Mensch eine Wabbelmasse mit fast 100 Milliarden Neuronen zur Verfügung steht, die daraus Empfindungen und eine Vorstellung von einer Welt da draußen erschafft. Das war für mich von Anfang an so glasklar, dass das so eine unfassbar einzigartige Gelegenheit ist, die wir einfach Leben nennen. dass man die niemals verschenken darf. Und dann waren Sinneseindrücke von Anfang an für mich immer, ich kann mich wirklich genau erinnern, als kleiner Junge, wenn ich raus in den Garten gegangen bin und ich habe die Dinge gerochen, ich habe sie gesehen, ich habe sie gehört und ich habe sie gefühlt. Das war für mich immer so groß, dass ich dachte, das darf nie enden. Also ich finde auch das Konzept Tod echt scheiße. Das heißt, ich habe ganz früh immer mit all diesen sinnlichen Erfahrungen für mich gearbeitet. Das war für mich ganz klar. Und natürlich, Gerüche und Geschmäcker sind natürlich eine der absolut großartigsten Art und Weisen, wie man das aufnimmt. Musik genauso. Das Kabarett ist ja sozusagen dann ein intellektuelles Konstrukt. Das kommt dann später. Also Humor muss man auch erstmal entwickeln. Also als Kinder ist man, ne, irgendwie, was weiß ich, Pipi, Eierkopf und was weiß ich, da lacht man sich dann tot. Da geht es eher um solidarisches Lachen. Aber dass man wirklich dann so eine Art intellektuelles Lachen hat, das ist ja eine hochkomplexe und auch sehr intellektuelle und auch sehr kulturrelevante und kulturrelatierte Eigenschaft. Denn ich sag mal, der Amerikaner lacht immer noch über was anderes als der Westfale. Der Westfale lacht auch übrigens. Und wieder über was anderes als der Südafrikaner. Also das sind da gibt es auch kulturelle Unterschiede. Spannend. Aber das war auf jeden Fall, ja, schmecken. Ich weiß auch, als kleiner Junge habe ich eine Fernsehsendung gesehen mit Lachs, den man eingraben sollte. Da graved Lachs. Und dann wurde das gezeigt, wie so ein Lachs gefangen wurde in Schweden, wie die den dann fertig gemacht haben, dann mit Salz bestreut und dann in Folie. Und dann haben sie ihn verbuddelt in 3 Meter und haben dann eine Woche später den rausgeholt. Und dann war der perfekt. Ich fand das schon wieder so geil, dass ich das unbedingt machen musste. Und meine Mutter hat natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Ich habe gesagt, Mutter, bring mir ein Stück Lachs mit, ich will den einbuddeln. Dann hat die so einen tiefgefrorenen Iglo-Alaska-Seelachs mitgebracht. Und ich hatte natürlich auch keine Ahnung. Ich war 7 oder 8 Jahre alt. Wie so halt experimentierfreudig. Und dann habe ich die Scheiße verbuddelt, 3 Tage später rausgeholt und ich hatte so grüne Matsche. Weiß ich, vielleicht die Isländer mögen das dann wieder. Für mich war es nichts.
Soeströmming auf Westfälisch. Ja,
auf Emsländisch stammt es noch. Ich bin im Emsland geboren.
Norddeutschland.
Ja, also ich würde sagen, ganz Deutschland weigert sich, das Emsland als Bestandteil dieses Landes aufzunehmen. Aber wir Emsländer fühlen uns Norddeutsche. Ich war Fischkopf und war Werder Bremen-Fan. Bis heute dem Verein treu geblieben. Das bedeutet, viel Schmerzen ertragen können.
Und manchmal auch viel Freude, ne?
Selten, aber auch manchmal viel Freude. Also der Sieg über Bayern ist bis heute noch, wenn ich dran denke, kriege ich sofort wieder Gänsehaut vor Freude.
Wenn man so viele Interessen hat, birgt das ja die Gefahr von Oberflächlichkeit. Die erkenne ich bei dir nicht. Warum nicht?
Weil du noch nicht lange genug mit mir sprichst. Nein. keine Ahnung. Also ich denke mal, was relativ gut hilft, ist, dass ich nicht blöd bin. Es hilft wenig zu schlafen und viel zu machen und viel zu lernen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich bieten kann, was vielleicht ein bisschen mich von der Oberflächlichkeit abhält. Aber ich kann ja auch sagen, in all den Themen, in denen ich drinstecke, weiß ich, wie viel ich nicht weiß. Und das ist das Schöne bei Erkenntnisgewinn, dann den Kugler-Effekt, das Gegenteil davon. Je mehr ich weiß über ein Thema, desto mehr weiß ich auch, was ich alles nicht weiß. Also wenn ich in die Naturwissenschaften gehe, ich habe ja nur 7 Jahre lang an einer Fachhochschule in Münster unterrichtet, habe die Zusammenhänge zwischen Naturwissenschaften und Kochen unterrichtet und ich habe im Laufe der Jahre immer mehr gemerkt, bei jedem dieser Themen, die ich unterrichtet habe, ja natürlich, da hast du so ein normales Fachhochschulwissen und so weiter, das du vermitteln kannst und bist auch ein bisschen drüber. Aber wenn du dann mit den Leuten sprichst, die da wirklich an der Speerspitze der Forschung sind, ja, dann merkst du plötzlich, was für ein Eierkopf du doch bist, also wie wenig man doch weiß. Aber das ist ja auch schön, weil noch bin ich nicht tot, habe ich Zeit weiter zu lernen.
Naturwissenschaft und Kochen, kannst du da ein Beispiel zugeben, wie du das quasi verbindest?
Es ist das Gleiche. Und den Naturwissenschaften sind einfach nur ein anderer Zugang zu Erkenntnissen. Und Naturwissenschaften haben halt erst extrem erfolgreiche Regeln, die Vorhersagbarkeit. Die ist einfach wahnsinnig gut im naturwissenschaftlichen Kontext. Und alles, was ich dort tue in der Pfanne, ist sowohl sinneseindrucksweckend als auch naturwissenschaftlich. Es ist alles, was man da tut. Also nehmen wir ein ganz plattes Beispiel, Sous-Vide-Garn. Haben wir ja gerade noch als Thema gehabt, als wir im Vorgespräch bei Heiko Antoniewicz das Buch hat. Beim Sous-Vide-Garn nutze ich nun wirklich original naturwissenschaftliche Kenntnisse. Wie verhalten sich die Kollagene unter welchen Temperaturen? Welche Kollagene finde ich in welchen Sorten Fleisch vor? Oder auch, wenn wir es bei den Pflanzen nehmen, Zellwände, wie weit kann ich die denaturieren? Wie weit kann ich da Veränderungen hervorrufen, dass ich halt die weich kriege, die Gemüse, ohne dass ich sie tot koche? Das sind alles Sachen, die man über naturwissenschaftliche Verfahren sehr gut vorhersagbar machen kann. Und das Ergebnis ist immer wieder, es ist wieder repeatable, reliable und vorhersagbar. Also die drei klassischen Grundlagen der Naturwissenschaften sind dort erfüllt.
Haben dann naturwissenschaftliche Erkenntnisse auch dazu geführt, die Gedanken zu machen, wie man Foie Gras ersetzen kann oder anders herstellen kann?
Ja, das war ja im Food Lab in Münster. Ich gehörte zu wie 100 Millionen meiner Generation, die regelmäßig dann mal irgendwie in Südfrankreich Urlaub machen. Und dann kommt die fucking Gänsestoffleber auf dem Salat, schön gekühlt. Man sitzt in der Sonne, Glas Sauternes dabei und denkt, scheiße, ist das geil. So, und dann ist das natürlich total bescheuert, sowas zu essen, weil es einfach ethisch nicht geht. Wir wissen heute, wie weit Vögel entwickelt sind. Wir wissen über die Gehirne von Vögeln, dass die zwar anders aufgebaut sind als bei uns. Wir haben ja diesen Kortex, wo alles Intelligente drin ist. Bei den Vögeln ist das evolutionär mal ein bisschen früher abgebogen. Und die haben halt woanders ihre Intelligenz sitzen. Aber die haben genauso Planung, Ich-Bewusstsein und so weiter. Und also zumindest höher entwickelte Vögel. Es gibt auch blöde Vögel. Aber das ist bei Menschen ja auch nicht anders. Da ist es ganz klar so, wir wissen, dass die Schmerzen haben, dass die Angst haben und alles Gefühle, die wir auch kennen. Ich kann so mit den Tieren dann natürlich nicht umgehen. Und dann muss man halt eine Lösung finden, weil das Kulturgut der Foie Gras ist halt so geil. Es ist ein Aroma, was ich an alles, es gibt ja nichts, was du mit Foie Gras nicht kombinieren kannst. Wenn ich gucke, was ich jetzt mit meiner Happy Foie in meinem Restaurant mache, das kombiniere ich mit Fisch, da kann Forelle bei sein, da kann Seeteufel, weiß ich. Es kann geräucherter Fisch sein, das kann roher Fisch sein. Ich kann es kombinieren mit allen Fleischsorten, ich kann es kombinieren mit Schokolade, ich kann es kombinieren mit Nougat, mit Marmeladen, mit Chutneys, mit Früchten, mit Salat, mit, es ist egal was. Alles schmiegt sich an diese unglaublich fettige, aber einfach sehr sexy Masse an. Und das ist einfach geil. Also deswegen wäre es schade, wenn es nicht mehr hätte. Und dann habe ich gedacht, gut, dann müssen wir halt eine Alternative entwickeln, die möglichst dicht drankommt und dieses ethische Problem. Und ich halte ethische Probleme, also ich halte Moral für einen ganz wesentlichen, auch einen wesentlichen Bestandteil unserer Kultur, um uns nicht den ganzen Tag gegenseitig die Glocke einzuhauen. Dann brauchen wir nur ein bisschen Kant zu lesen, dann weiß man schon warum. Dann muss man halt eine Lösung finden.
Die hast du dann gefunden mit der Happy Foie. Was sind denn die wichtigen Bestandteile da drin?
Also das ist im Prinzip ist das der klassische Tanz auf dem Grenzflächenvulkan, wie ich immer sage, also Grenzflächenaktivität. Das gibt halt ein paar Faktoren, die wichtig sind bei einer Foie Gras. Das eine ist, wenn man eine Gänsestopfleber analysiert, merkt man, die schmilzt endotherm, die kühlt. Das heißt, wenn du das kennst im Sommer, wenn du die dann auf der Zunge hast, gibt es so diesen schönen kühlenden Effekt. Es gibt auch diesen Sturzschmelz, also an einer bestimmten Temperatur muss ich schmelzen. Naja, und das musst du halt nachbauen. Dazu musst du auch dann noch die Fettmützellen in dieser Matrix möglichst klein halten. Die müssen also die Größe haben, wie sie auch tatsächlich in der Leber sind. Der Trick bei der Leber ist, dass die halt sehr, sehr kleine Fettmützellen entwickeln. Das ist für die Verfügbarkeit sozusagen, um das wieder bioverfügbar zur Energie zu verarbeiten, ist das günstig. Das ist ja alles angelegt, weil die lange Reise in den Süden machen müssen, Gänseenten. Und für die lange Reise können die halt sehr viel Fett akkumulieren. Also so eine normale Gänseleber wiegt 120 Gramm vielleicht. Und wenn die dann für den Winter startklar ist, dann geht die schon mal auf 250, 240 Gramm hoch. Das ist übrigens super. Da sind die Gänse uns Menschen ästhetisch weit voraus. Wir kriegen nämlich den Schwimmring und dann den Fettbauch und dann den dicken Arsch und sowas. Das haben die Enten alles gar nicht. Die haben einfach eine dicke Leber. Und das ist gut so. Das ist, wenn wir eine dicke Leber haben, ist schlecht. Dann muss man halt also gucken, dass man diese Fettmützellen möglichst klein hält. Und da gibt's auch noch einen Trick. Also wir haben noch ein Verfahren, ich nenne das immer Zauberstaub. Wir sind in der Lage, die Fettsäuren etwas zu kürzen und noch zu schützen, weil das nächste Problem, was wir hatten, was ein ganz entscheidendes Problem ist, das Produkt, was wir haben, ist jetzt nicht Raketen. Das ist schon hochtechnologisch, aber keine Raketentechnologie. Wo es wirklich spannend wird, ist 9 Monate Haltbarkeit darauf zu geben, Pasteurisierungsverfahren zu entwickeln, bei dem die Sachen nicht dir kaputt gehen, nicht denaturieren. Weil die Kernbestandteile, das war ja deine Ausgangsfrage, wir haben das Lebergewebe von gesunden Biogeflügel, also Bioenten, Biogänse, die wir hier aus der Region Österreich, Deutschland, Fulda zum Beispiel, haben noch in Brandenburg einen Hof und sowas, wo wir die herkriegen als Ursprung. Dann haben wir Butter, Kokosfett, endothermisch schmelzen, und dann halt noch Gewürze, ein bisschen Sauternwein und so weiter da drin. Also so wie das im Prinzip dann mit den Würzungen wird das so gemacht, wie Omi in einem Elsass oder Omi in Bordeaux das auch machen würde. Das sind die Kernbestandteile. Und das Eigelb als Kernemulgationsmittel, das ist tatsächlich sehr empfindlich, weil es ab einer bestimmten Temperatur die abschmiert, also denaturiert. Und da mussten wir einen Trick finden, weil die Temperatur ist auch genau die Temperatur, ist kein Zufall, wo die Lipovitelline da denaturieren, also bestimmte, die werden dann so kristallig, kennst du auch, wenn du ein Ei zu lang kochst. Wenn du von Muttern irgendwie das Ei zu Ostern geschenkt bekommst, ist immer scheiße, weil das ist immer so, das ist zu heiß und zu lang. Und was wir machen mussten, wir mussten bei genau dieser Temperatur, weil die halt für ganz viele pathogene Keime relevant ist, damit wir Lebensmittelsicherheit haben, damit wir darauf 9 Monate Garantie geben können, mussten wir irgendwie einen Trick finden, wie wir ein bisschen höher gehen können und trotzdem das Eigelb nicht denaturiert. Und da habe ich auch ein Patent drauf entwickelt. Es gibt dort einen bestimmten Trick, den man anwenden kann, den ich jetzt hier nicht erzählen werde.
Davon bin ich auch gar nicht ausgegangen unbedingt. aber man merkt jetzt auch, dass das quasi bei dir ja auch der Zugang bei diesem Produkt auch ein sehr wissenschaftlicher ist. Also wie kriegt man es hin, Ethik und Kochen miteinander zu verbinden? Da geht man halt ein bisschen weiter als, sagen wir mal, an die normale Kochstelle. Also du hast gerade vom Foodlab gesprochen. Das setzt ja dann auch erstmal viel Wissen voraus und viel auch, sagen wir mal, Wissen um chemische Prozesse, um Dekonstruktion von einem Produkt erstmal, um es anders zusammenzusetzen. Meinst du, dass uns Wissenschaft weiterhilft, um ethisch kochen zu können und essen zu können?
Ja, unbedingt, natürlich. Wissenschaft ist in dem ganzen Projekt moralischere, ethischere Menschheit einer der absolut entscheidendsten Hebeln. Und zwar eben wegen dieser drei Eigenschaften. Reliabilität, Wiederholbarkeit und die Zukunft sozusagen vorhersagen zu können. Das sind Dinge, die so basiselementar für Erkenntnisgewinn stehen. Und ich glaube, dass eine Gesellschaft, wenn sie friedsam, moralisch miteinander umgehen will, ein gemeinsames Koordinatensystem haben muss. Also irgendeine Grundlage, auf die man sich zurückbeziehen kann. Mir ist das scheißegal, was die Leute glauben. Mir ist das scheißegal. Die können sich einen Punkt auf die Stirn malen und über heißes Feuer laufen. Das ist mir alles scheißegal. Das können die alle machen. Aber das kann nicht das Koordinatensystem der Menschheit sein. Das haben viele Religiöse immer noch nicht begriffen. Mach, was du willst, glaub, was du willst. Mir alles egal. Aber die Gesellschaft braucht etwas, was genau diese Eigenschaften hat, Reliability, Repeatability und Zukunft vorhersagen. Diese Dinge muss es haben. Und das hat nun mal die Naturwissenschaft inhärent, weil das ist die Grundlage von Wissenschaftstheorie. Das ist die Basis, um wissenschaftlich zu denken, ist bereits schon allein der Zweifel da drin, dass ich sage, das ist der jetzige Stand der Erkenntnis und nach weiterer Forschung ist der vielleicht ganz anders. So, das ist das Entscheidende von Wissenschaften. Wissenschaften versuchen genau ein Pattern uns zu geben, eine Art Grundlage für ein Grundsystem, auf das wir uns alle einigen können. Wir können uns alle darauf einigen, 1 und 1 ist 2. Und wenn ich den Apfel loslasse, fällt er gen Zentrum der Erde, wegen der Schwerkraft und so weiter. Und dieses grundlegende System, das als Referenzsystem einer gemeinsamen Grundlage gilt. Das ist ein System, das die Menschheit einen kann. Und deswegen glaube ich, dass das Wissenschaften grundsätzlich für eine moralisch bessere, eine ethisch handelnde Gesellschaft eine Grundlage sind. Und das gilt genauso fürs Kochen. Wenn ich zurückgucke, im 12. Jahrhundert noch haben die Leute geglaubt, Tiere haben keine Schmerzen, die haben keine Empfindungen. Es war immer noch, macht die Welt hier untertan, die Tiere, bla bla und so weiter. Spätestens mit den Neurowissenschaften haben wir Erkenntnisse bekommen, wo wir einfach sagen müssen, oh fuck, wir können so nicht agieren. Und da ist die Wissenschaft glasklar. Es gibt keine Diskussion. Wir wissen, dass die Primaten, das sind noch minimale genetische Unterschiede. Da gibt es keine Diskussion. Ich plädiere schon seit ich irgendwie 13 oder 14 bin, plädiere ich nicht für Menschenrechte. Ich halte das für, wir haben so ein wahnsinnig anthropozentrales Denken, aber ich plädiere für Bewusstseinsrechte. Wir sollten Bewusstseinsrechte einführen. Und dann sind plötzlich ganz viele Primaten, ganz viele Dohlen, Krähen, Papageien, Kakadu und so weiter, sind plötzlich drin im Game. Und zwar volle Kanne, Delfine auch. Und wahrscheinlich werden wir im Laufe der nächsten Jahre noch viel mehr feststellen, weil die Prüfmethoden, nach denen wir versuchen, Ich-Bewusstsein und die höheren Bewusstseinsstufen zu erkennen, sind immer wieder auch aus anthropozentriertem Denken heraus geboren worden. Ein Hund erkennt sich nicht selbst im Spiegel, weil dem Gucken ziemlich scheißegal ist. Die erkennen sich am Geruch. Und ich sag dir eins, wenn er seine eigene Pisse riecht, der erkennt sich. Ist das da nicht auch schon ein Beweis für Ich-Bewusstsein bei einem Hund?
Kommen wir nochmal zurück aufs Kochen. Jetzt hast du ja gerade schon verschiedene Punkte angesprochen. Das eine ist halt quasi was Wissenschaftliches, also auch wissenschaftliche Arbeit da drin. Das andere ist quasi Gastronomisches. Da bist du ja auch bewandert drin. Und das dritte ist dann quasi das Kochen zu Hause. Bei allen drei Punkten müssen wir mal fragen, wie sieht die Zukunft des Essens aus? Also was muss sich ändern? Was wird sich ändern? Und was sollte sich ändern?
Wir haben 2050 ungefähr 10 Milliarden Menschen auf der Welt. Im Idealfall, und die Welt geht nicht ganz so vor die Wand, wie es im Augenblick aussieht, haben wir dann mehr Menschen mit Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten, haben wir dann mehr Menschen mit Anspruch auf ein ästhetisch sinnvolles und schönes Leben, haben wir dann mehr Menschen, die selbstbestimmt agieren können, in Demokratien im besten Fall. Das heißt, wir werden die Ressourcen, die in der Welt da sind, uns teilen müssen. Unter dem Aspekt werden wir nicht drum herum kommen, die klassischen Standardressourcen so zu verbrauchen, dass sie nachhaltig verbraucht werden. Das heißt, wir werden also nicht drum herum kommen, Kreislaufwirtschaften zu führen. Das geht gar nicht anders. Wir werden den Landverbrauch niedriger machen und so weiter. Wir haben eine sehr schöne Theorie von Johann Rockström. Der hatte die Theory of Planetary Boundaries gemacht, wo er geguckt hat, was sind denn so die gefährlichsten Dinge oder was sind so die grundsätzlichen Ressourcen, die wir so verbrauchen als Menschheit und wo liegen da die Risiken? Das ist irgendwie in den 2010er Jahren das erste Mal aufgekommen als These von ihm. Da waren das noch, ich glaube, 7 Kriterien oder so. Mittlerweile sind das ja sehr viel mehr. Wir sind ja mittlerweile bei 14, 15, 16 oder so. Kommt auch immer wieder Neues raus. Und da geht es darum, dass wir gucken, wie der Verbrauch von Ressourcen ist. Und da sind solche Sachen wie Landverbrauch, Wasserverbrauch, auch die klassischen Zyklen, also Nitratzyklus, Phosphatzyklus, das sind globale Zyklen zum Teil, die halt sich eigentlich in einem Wechselspiel immer wieder erneuern können. Und die, wenn der Mensch sich nicht jetzt so scheiße benehmen würde, wie er es macht, würde alles gut sein, würde es ganz normal so weitergehen. Artenvielfalt, ganz wichtiger Faktor. All diese Dinge, das geht dann noch mal mehr ins Detail, weil Wasserverbrauch kann sowohl Wasserverbrauch im Meer sein, also und Trinkwasserverbrauch sein, kann aber auch einfach Wasserverbrauch sein. Aride Zonen, einfach nicht genug Wasser da, um überhaupt was zu machen. All diese Boundaries, also das, was die Welt in der Lage ist zu kompensieren bei dem Verbrauch, wie wir ihn zurzeit betreiben oder in Zukunft betreiben werden, kann man einigermaßen gut berechnen und vorhersagen. Da gibt es sehr viel Forschung zu. Klima habe ich übrigens gerade noch vergessen, auch noch ein wichtiger Faktor natürlich. So, und dann haben die geguckt, haben die wichtigsten Wissenschaftler zusammengetrommelt, haben einfach alle gefragt, das ist quasi eine Meta-Analyse, wo glaubt ihr, sind denn die größten Risiken, wo geht es gerade ganz, ganz schief? Da war übrigens bei der ersten Untersuchung, dass die Klimaforschung noch ziemlich weit weg, das war noch gar nicht das Spannendste. Relativ früh hat sich eigentlich als eine der größten Risiken, die die Menschheit betreffen, herausgestellt, die Artenvielfalt. Das, was ich seit Ewigkeiten auch immer, wenn ich irgendwo auf dem Podium bei einer Klimaveranstaltung bin, immer wieder sage, ja, Klima hin und her ist schön und gut, hängt ja auch damit zusammen. Aber bitte, Leute, guckt auf die Artenvielfalt. Das ist ein viel größeres Thema, weil das, wenn da bestimmte Kipppunkte erreicht werden, bestimmte Ökosysteme abschmieren, weil an einem Kipppunkt Point of No Return irgendwann erreicht ist, weil bestimmte existenzielle Arten, die für die Erhaltung des gesamten Ökosystems, also diese Kernarten, wenn die weg sind, dann bricht das System zusammen. Das kann uns in kürzester Zeit lebensbedrohlich für die gesamte Menschheit, für die Produktion von Nahrungsmitteln, von Sauerstoff über Wälder etc. pp. Es kann uns richtig in die Scheiße reiten. Ich denke, dass wir bei all diesen, oder ich sehe, dass wir bei all diesen Planetary Boundary Fächern, die wir haben, eine Sache haben, die all das betrifft. Also Klima zum Beispiel wird ganz stark vorangetrieben durch die Art und Weise, wie wir Energie produzieren, weil wir halt eine CO2-Produktion dabei haben. Aber alle anderen, wirklich alle anderen und auch das Klima, all diese Themen werden alle wesentlich bestimmt durch die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren. Also Nitrat, Phosphatzyklus, Wasserverbrauch, Klimawandel, Artenvielfalt, der ganze Scheiß, alles hat damit zu tun, wie wir uns ernähren. Das heißt, wir müssen also Naturwissenschaften anwenden, um zu gucken, wie viel dürfen wir eigentlich wovon verwenden, damit das überhaupt funktioniert. Wir müssen wissenschaftliche Erkenntnisse verwenden, um zu gucken, wie kriegen wir das in Zyklen, in sich selbst erhaltende, nachhaltige Kreisläufe. Wir müssen überlegen, wie können wir Dinge, wo wir etwas nicht lösen können, ersetzen, substituieren. Also wir haben ganz viele Fragen, die die Ernährung betreffen, auf die wir längst zum größten Teil bereits erfolgreiche, in anderen Bereichen demnächst erfolgreiche wissenschaftliche Erkenntnisse zu haben, Veränderungen anbieten können. Jetzt kann man natürlich die blöde Frage stellen, wieso setzt sich das nicht durch? Das ist ja genauso bescheuert wie jetzt zum Beispiel bei der Energiediskussion. Ich meine, es ist ein No-Brainer. Man kann gar nicht doof genug dafür sein. Wenn ich die beiden Möglichkeiten angeboten bekomme, hier investiere jetzt mal einen Haufen Kohle, nimm einen Kredit auf, aber du hast den Rest deines Lebens umsonst Energie. Oder du machst weiter, zerstörst deine Lebensgrundlage, versaust das Klima und hast die Kosten in 10 Jahren um das 10-fache so hoch, wie was du jetzt mit einem Kredit dir leisten kannst. Sorry, ich meine, wer so bescheuert ist, nicht die Antwort auf regenerative Energien zu geben, das ist fahrlässig. Was unsere Politik macht, ist seit Jahrzehnten fahrlässig. Das ist kranker Bullshit. Ich bin fassungslos, wenn ich das sehe. Du hast diese beiden Möglichkeiten. Wir reden jetzt nicht um die Details und dass da natürlich Lobbyisten und so weiter. Natürlich ist das für E.ON und Konsorten total scheiße, wenn die Energie umsonst ist, weil das ist deren Geschäftsmodell. Da fuckeln jetzt so lange rum, bis die diesen regenerativen Markt unter ihre Kontrolle bekommen haben, um damit das Geld zu verdienen, was sie vor. Dann ist aber der Gag von der Idee der Transformation weg. Der Gag ist nämlich der, dass die Energie umsonst ist, weil Sonne, Wind und Wasser die uns geben. Es ist absurd. Es ist absurd und es ist ein kranker Lobbyismus, der dort stattfindet. Wissenschaftlich sind die Antworten alle gegeben. Wir hätten die Möglichkeit, von jetzt auf gleich einmal ordentlich investieren, Thema durch. Und wenn wir die Speichermöglichkeiten erhöhen, dann wird es in Zukunft noch ganz anders laufen. Da haben wir ganz andere Möglichkeiten. Und Wasserstoff ist eine sinnvolle Speicherenergie. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Zurück zur Ernährung. Genau dieselbe Scheiße. Wir haben die Antworten auf dem Tisch. Wir wissen, wie wir es verändern müssten. Die Antworten sind einfach. Und jeden, den du auf der Straße fragst, den du sagst, findest du denn so Massentiertransporte und Massentierhaltung gut? Sagen sie alle, nö. Ich frage mich nur mal, wer kauft den Scheiß dann? Ne? Irgendwer kauft den Scheiß ja. Und zwar mehrheitlich. Denn es ist der Großteil des Fleisches, das verkauft wird, ist eben Massentierhaltung. Wenn du fragst, möchtest du Artenvielfalt auf den Äckern haben, sagen alle ja. Aber wenn es darum geht, die Maßnahmen zu ergreifen, gibt es plötzlich wieder Riesenprobleme. Warum? Das ist völlig absurd. Wir haben die Antworten auf dem Tisch, wir müssen sie einfach nur umsetzen. Und ja, dann gibt es jetzt ein Problem und das ist das Kernproblem. Es bedeutet für uns eine Veränderung, eine Transformation. Der evolutionäre Gag, warum der Mensch so wahnsinnig erfolgreich ist und überall vom Eis bis in die Tropen, in der Wüste, egal wo, irgendwie zustande kommt, ist seine Anpassungsfähigkeit, seine Fähigkeit zur Transformation A und B zur Kooperation. Das sind die beiden Kerndinge, die uns Menschen so erfolgreich gemacht haben. Abgesehen davon, dass wir ein Abstraktionsvermögen mit unserem Gehirn haben, das ist noch ein anderes Thema. Also, Transformation ist an und für sich etwas sehr, sehr Wichtiges und sehr, sehr Gutes. Aus irgendeinem Grunde ist das bei den Menschen aber auch gleichzeitig so, dass immer, wenn sie mal was hingekriegt haben, wenn sie sich ihre Höhle gebaut haben, das Feuer anhaben und so weiter, dann darf nichts mehr passieren. Wir müssen es hinbekommen, für das gesellschaftliche Change Management, die Menschen dazu zu bringen, intrinsisch Transformation A als etwas Gutes willkommen zu heißen, nämlich die Möglichkeit zu überleben. Darüber reden wir gerade. Wir reden nicht darum, ob wir morgen einen Fernseher haben mit 2x2 Meter Bildschirm oder 1x50x70 cm. Wir reden von Überleben einer Menschheit. Das heißt, Transformation als etwas Gutes zu erkennen. Und zweitens, dafür müssen wir diese Transformation sexy machen. Das haben die Grünen auch erkannt. Einfach den Finger hochzuheben und zu sagen, wir machen jetzt einen Veggie-Day oder sowas, das funktioniert nicht. Da sind die Menschen zu blöd zu. Ist so einfach. Die sind zu blöd im Sinne von transformationsunfähig. Und das sexy machen ist die Aufgabe von Wissenschaftlern. Das sind wir schon wieder bei den Wissenschaften, wie wichtig das ist. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Transformation, ich habe ja gerade gesagt, Kernthema bei den Planetary Boundaries ist immer wieder Nahrungsmittelproduktion. Also ist das auch einer der Punkte, auf die wir uns total konzentrieren müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass das, was die Transformation bewirkt, die Veränderung, dass die geiler ist als das, was vorher war.
Wenn du jetzt sagst, sexy machen, ich glaube, also du hast gerade schon Lobbyisten angesprochen, das ist natürlich eine Nummer zu groß, um so ein System erstmal zu ändern. Aber Gastronomen können doch da ziemlich schnell mit gutem Beispiel vorangehen. Was würdest du Gastronomen raten? Wie können sie quasi schnell nachhaltig sich verändern?
Also erstens, es ist völlig richtig, eine Top-Down-Revolution. Die Veränderung, diese gesellschaftliche Transformation, weil sie eine Sinnestransformation ist, eine sinnliche Transformation, braucht Experten. Das heißt, es muss ein Top-Down-Dribbling-Effekt stattfinden. Das haben wir übrigens auch schon öfter gehabt. Eckhard Witzigmann, ich habe gerade an Harald Rüssel gedacht, sorry.
auch ein Gastronom.
Ja, ein großartiger, ein lieber Freund von mir und auch übrigens einer, der, was die Transformation, obwohl wir politisch ganz weit auseinander liegen, einer, der die Transformation komplett geschnallt hat. Also wir sind sehr gut befreundet, haben wunderbare Streitereien politisch, aber eins sind wir uns völlig einig, wir müssen Transformationen haben, die Nummer mit Hummer aus Maine irgendwie anreisen zu lassen. Er hat ja als einer der Ersten und ist damit überhaupt nicht bekannt geworden. Andere Leute haben sich die Lorbeeren dann eingeheimst. Der Typ war der Erste, der gesagt hat, okay, ich hole hier meinen Fackenkohl aus der Eifel, ich hole keinen Hummer mehr aus Frankreich, aus der Bretagne oder sonst was, sondern ich nehme hier den Flusskrebs von vor Ort und sowas. Der hat seine komplette Küche regional eingestellt. Das ist der Begründer der Regionalküche gewesen.
Er war der Erste. In welcher Zeit hat er das gemacht?
Das ist schon 25 Jahre her. 20 Jahre her. Das ist wahr. Der Typ hat das total früh geschnallt. Keine Sau hat's gesehen. Also für mich ist Harald einer der wichtigsten Figuren der deutschen Gastronomie-Szene, was Veränderungen angeht. Und völlig unerkannt damit. Nur weil er immer als Sternekoch natürlich in erster Linie wegen seiner wahnsinnigen Fähigkeiten zu kochen. Ich habe so viel von dem Mann lernen dürfen, das kann ich dir auch sagen. Also es ist der Hammer, der Typ. Aber zurück, Eckhard Witzigmann. Dribbling-System von Top-Down-Revolution war das Thema. Witzigmann war einer der ersten in Deutschland, die aus Frankreich die frische Gemüseküche mitgebracht haben. Also wenn man sich mal alte Filme hier von Paul Bocuse anguckt, der hat seinen eigenen Gemüsegarten und der ist dahin und hat geerntet selber und so. Gibt's wunderschöne Aufnahmen, wie er den Leuten erklärt, warum er was wann erntet und so. Das war 1970. Wahnsinn. Gibt's tolle Filme für. Eckhard Witzigmann bringt diese Gemüseküche nach Deutschland und bis dahin hatten wir in Deutschland in den Supermärkten keine richtigen Gemüseabteilungen, sondern wir hatten nur Konserven. Und das war's. Also im Tante-Emma-Laden bei uns auf dem Dorf gab es halt nur Gemüse in Form von Konserven. Nach der Sache fangen Leute plötzlich an, mit frischem Gemüse zu arbeiten, was du vorher nur mal auf dem Markt bekommen hast. Zack, entstehen plötzlich lauter Gemüseabteilungen in den Supermärkten. Und das war eine klassische Sache. Es kam von oben, von der Sterne-Gastronomie, tropfte langsam runter, die Leute gingen es in eine Breite. Noch schöneres Beispiel und auch, finde ich, haptischeres Beispiel, 80er Jahre, New York, Bombay, wo plötzlich die ganzen ostasiatischen Gewürze entdeckt wurden in New York in der Sterne-Gastronomie. Und die haben dann angefangen, plötzlich sich damit zu beschäftigen und gemerkt, scheiße, die Typen in Südostasien, die machen seit 4000 Jahren, da sind wir noch in Bäumen rumgekrabbelt, da haben die schon geile Gerichte gemacht. Das ist ja auch so, also die Wiege der kulinarischen Kultur ist in China zu suchen. Da haben die vor 3500-4000 Jahren Sachen gemacht, da fangen wir jetzt mit an. Und da haben die das gemerkt und dann wurde das völlig normal plötzlich in der Sterne-Gastronomie, war Kumin plötzlich Standardgewürz und es kamen all die Sachen, die in den Currys drin sind, es kam plötzlich die Sojasauce, wurde plötzlich bla bla und so weiter und so fort. Das ging alles in diesen Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre über diese Achse los, Sterne-Gastronomie, die das gemacht hat. Und keine 2,5, 3 Jahre später hatte jede fucking scheiß Studenten-WG in Deutschland einen Wok. Und da siehst du genau, das ist ein Zeichen dafür, wie von oben Sternegastronomie diese Veränderung vorantreibt. Das heißt, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir Spitzenköche, alle, die auf einem sehr hohen Niveau kochen, die sich mit dieser Thematik intensiv auseinandersetzen, dass wir sozusagen die Speerspitze sind, die durchstoßen, um dann halt die Gesellschaft zu beeinflussen. Und das heißt, wir müssen im Zuge einer, sowas, was Johann Rockström nannte, das Planetary Diet, also eine planetare Ernährung, die halt also die planetarischen Grenzen berücksichtigt, das müssen wir in den ganz normalen gastronomischen Betrieb reinbringen.
Weil Diät in dem Falle nicht heißt, irgendwie mal eine kurze Zeit machen, sondern quasi grundsätzlich sich umstellen im Alltag.
Ja, Diät heißt übrigens auch grundsätzlich umstellen im Alltag. Es hilft dir nichts, wenn du 3 Wochen lang nichts frisst. Wenn du 2 Monate lang dann wieder isst wie vorher, bist du genauso dick wie vorher. Genauso ist es. Wir müssen es ist eine Transformation. Ja. Wir müssen verändern. Das heißt, wir müssen alle die Dinge, die notwendig sind, um diese Veränderung, diese Transformation, die gesellschaftliche voranzutreiben, müssen wir alle mitbedenken. Und das kann heißen, auch Proteine aus Insekten. Ja, dann schaut man nochmal. Ich habe bei mir auf der Karte regelmäßig ein Wokgericht, wo ich dann knusprig gebratene Heuschrecken drauf habe. Supergeil. Ne? Das heißt, Fleischersatzprodukte. Ich bin selber bei dem Thema mit meinem lieben Freund und Forschungspartner Professor Dr. Fritz Tittgemeier bin ich fleißig daran, dass wir gucken, wir nennen das Flora-Fauna-Äquivalenzforschung, wir versuchen Aromastoffe zu analysieren, die im Fleisch drin sind und versuchen Äquivalente in der Flora zu finden. Und wir sind mittlerweile dahinter gekommen, dass du ganz viel produzieren kannst über Mikroorganismen, über Hefen, über Bakterien und Aromastoffe darüber kriegen kannst, die typisch im Fleisch sind. Ich habe da auch schon mehrere Sachen, die ich eigentlich gerne auf den Markt bringen würde. Das ist aber nicht so einfach, weil der Markt da kompliziert ist. Aber das sind alles Themen, die wir in der Spitzengastronomie berücksichtigen müssen.
Dann, also gerade bei Ersatzprodukten, weiß ich nicht, du hattest vorhin gesagt, Sachen sollen sexy gemacht werden. Ersatz hört sich immer so ein bisschen unsexy an. Ist es nicht sexier, wenn man sagt, man versucht wirklich planted-based einfach zu machen und nicht einfach Fleisch nachzubauen?
Das sind, also erstmal ist das eine ideologische Diskussion. Ich persönlich bin auch da nicht der große Fan von. Andererseits, ich nehme regelmäßig Fleischersatzprodukte für zum Beispiel Wokgerichte, wo ich normalerweise Chicken drin habe. Habe ich gerne ein vegetarisches Chicken. Das finde ich auch völlig okay, weil ich diese Konsistenz geil finde. Es fehlt halt ein bisschen das Chicken-Aroma, weil die das immer noch nicht drin haben. Wobei dann man das auch mit Bakterien nachbauen könnte. Das aber grundsätzlich, wir müssen alles einsetzen. Ich glaube, wir dürfen keine ideologischen Scheuklappen haben. Wir müssen alles, was die Transformation möglich macht. Und für Fleischfresser ist es dann halt so, ja, du hier kriegst einen Fleischersatz. Mich hat das mitgenommen. Und mein Fleischkonsum ist dadurch erheblich kleiner geworden. Am Anfang. Jetzt mittlerweile ist das schon wieder, nicht weil ich jetzt mehr Fleisch esse, sondern dass wir jetzt da auch einfach ein bisschen anders kochen nochmal. Aber der Anfang für viele, die ich auch kenne, die weniger Fleisch essen, was ja ein totaler Trend ist, zum Glück, ist das die Ausgangslage, die Fleischersatzprodukte hatten, die okay waren. Gibt halt auch einen Haufenweise Mist da drauf und wie das halt in der Industrie immer so ist, am Anfang kommt ein Produktentwickler, macht ein geiles Produkt und dann kommt der Idiot von der Rechnungsabteilung und sagt, rechnen, oh, das muss alles viel billiger und dann wird's scheiße. Also das beste Beispiel ist für mich zum Beispiel Jaap Kooijtewijk, ein Freund von mir aus Niederlanden. Der hat damals den Vegetarian Butcher, den vegetarischen Schlager, begründet. Die Produkte von dem am Anfang waren grandios. Dann hat fucking Unilever die aufgekauft. Das hat keine 3 Monate gedauert und die Produkte wurden scheiße. Jetzt ist es wieder von Unilever wegverkauft worden, weil jetzt die ganzen Großen mittlerweile ihre Nachhaltigkeitsziele sowieso aufgeweicht haben und merken, dass wo jetzt kein Geld da ist, muss man wieder die Cash Crops und rausnehmen.
Wie gehst du als Gastronom dann vor? Also begeisterst du dann für deine Produkte, die du auf der Karte hast? Also, ja, dass du denkst, natürlich. Okay, die Leute sollen das auch zu Hause nachmachen, ja. Sollen das auch kaufen? Also ja. Erzählst du auch, wo die Sachen
herkommen? Ich erzähle alles. Das ist ja das Wichtigste. Wir müssen es wissen. Also, das wird doch nicht so, wenn ich jetzt sage, was ich da mache, ist das doch nicht so, dass irgendwie dann plötzlich die Leute alle auf meinem Niveau kochen. Das ist doch Schwachsinn. Ich weiß, das geht nicht. Da musst du halt ein bestimmtes Talent haben, da musst du Erfahrungen haben und so weiter. Aber ich kann trotzdem den Leuten schon mal die Grundlagen mitgeben, dass sie wissen, was sie machen müssen, wie sie es machen. Na klar. Und das tue ich genauso in meinem Laden. Also wir machen genau das. Ich erzähle denen, ich mache einen Fleischsaft und sage denen auch, ich verwende dort Hefeprodukte. Guck mal, kriegst du irgendwie Marmite, da kannst du schon rein ganz gut in die Richtung gehen. Und dann nehme ich zum Beispiel, habe ich jetzt gerade gemacht, habe ich als Ersatz beim Spargelgericht, habe ich sagen wir mal so eine Art Pultfleisch nachgebaut aus Jackfruit. Und aus Seitlingen, Austernpilzer. die Auswärmpilze kannst du auch so rupfen, dann hast du so diese Struktur. Wenn du das mit Jackfruit zusammenbringst, mit Ei bindest und dann diese Fleischaromen noch reinbringst, ein bisschen Hefe reinmachst, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen rote Beete-Saft da reinballerst und das Ganze dann einmal kurz anbrätst, ey, ohne Scheiß, es schmeckt grandios, es schmeckt wirklich grandios und ist total easy zu machen. Und das erkläre ich den Leuten und erzähle den Leuten, schmeck mal bitte hin. Schmeck hin, merkst du die Fleischaromen, merkst du das, wie aus dem Pilz allein, das Umami, wie viel Fleisch schon allein in diesem Pilz drin ist. Das ist ja total krass. Und die Leute, also das ist ja das Geile, die lassen sich ja begeistern. Also ich merke das immer wieder bei mir im Restaurant. Die Leute gehen nachher beseelt, glücklich nach Hause und sagen fast immer zu mir, scheiße, ich habe jetzt ganz viel auch für mich mitgenommen. Wir machen ja auch bei uns im Restaurant, haben wir auch diesen Science Talk, wo wir über die Zukunft der Ernährung sprechen. Das ist regelmäßig, wo wir Wissenschaftler einladen, dann sollen die irgendwelche Thesen und dann gibt es dann halt danach einen kleinen Gang, der was zu tun hat mit dem, was der Wissenschaftler besprochen hat und danach gibt es die Discussion. Es ist so geil zu sehen, wie du die Leute über den Gang, den du dann machst, viel tiefer in das Thema reinbringst, als nur über den Vortrag. Es ist echt krass, die Leute lassen sich mitnehmen. Die Leute sind doch transformationswillig. Das ist nicht so, dass keiner Bock auf Transformation hat. Du musst dir nur geil machen.
Ich glaube, dass man wirklich ganz viele rationale Sachen sehr gut sinnlich vermitteln kann, als wenn man beides hat. Ja. Also wenn man diesen Vortrag hat und dann halt auch was Passendes als sinnlichen Eindruck, der überzeugt im Essen, im Gang. Ich glaube, das bleibt dann auch in der Erinnerung und dann möchte man das nachmachen.
Das ist übrigens wie in meinem Kabarettprogramm. In der Pause serviere ich die Jus. Da kriegt jeder ein Stück Brot in der Hand und soll die Fleischjus, die ich entwickelt habe, probieren. Die koche ich angeblich auf der Bühne. Ich kann das ja jetzt sagen, das wissen die Zuschauer auch, die sind ja nicht doof. Ja, natürlich ist die vorbereitet und der Rotwein, den ich da reinkippe, ist in Wirklichkeit die Soße. Aber es ist immerhin die Soße, die ich tatsächlich entwickelt habe, die nach Fleisch auch umschmeckt. Und in der Pause essen die das. Und dann merkst du, wie nach der Pause die Leute plötzlich geschnallt haben, worum es geht. Sagen auch ganz viele. Die sagen, bis dahin war es ein total schönes Kabarettprogramm, ich habe das sehr genossen, ich habe viel gelacht und so weiter. Aber in der Pause habe ich plötzlich verstanden, was du meinst. Du musst die Leute sinnlich mitnehmen.
Also ist das dein Ausdrücken auf der Bühne für dich dein Mittel, um die Transformation anzuschieben?
Alles, was ich tue, ist im Dienst dieser Transformation. Das ist meine Lebensaufgabe. Also es gibt zwei Faktoren in dieser Transformation. Eins können wir ja vielleicht nachher noch mal kurz drüber sprechen. Das ist auch die Bildung. Also wie wir Ernährung erfahren und lernen, überhaupt wie wir mit Sinnen umgehen lernen. Und das andere ist die Transformation voranzubringen, die Leute mitzunehmen, dass wir wir haben nicht mehr viel Zeit. Das heißt, das, was ich tue, ob ich im Restaurant koche, ob ich forsche im Food Lab, ob ich schreibe für irgendwelche Magazine, ob ich Vorträge halte, ich halte ja in ganz Deutschland Vorträge über ein Vortragsmanagement, 5 Sterne in Süddeutschland, halte ich Vorträge über die Zukunft der Ernährung, über die Nahrungsmitteltransformation. Den Begriff Nahrungsmittelwende, den habe ich mir in einem Kochbuch von vor über 18 Jahren, 17 Jahren ist es mittlerweile, ausgedacht. Heute kennt ihn jeder, jede Sau verwendet den. Aber das ist ein Urspaß. Ich habe ganz früh gemerkt, die Möglichkeit, Sinnliches und Erkenntnis zusammenzubringen, ist 10.000-mal effektiver und einprägender und verändernder, als wenn ich den Leuten nur immer wieder sage, so und so ist das, so und so ist das. Das bringt nichts. Das ist leeres Wiederholen. In dem Moment, wo die das Leute mit einer sinnlichen Erfahrung verknüpfen können, geht bei denen plötzlich die Tür auf.
Zur Bildung können wir gerne noch was sagen. Vielleicht vorher noch mal im Zuge von Sexiness oder Gastronomie und Sexiness ist ja noch mal die Frage, ist Transformation dann so verstanden, wie du es sagst, auch ein Hebel, um quasi die Probleme beim Nachwuchs zu beheben in der Gastronomie?
Im Idealfall ist das eine Form der Kultur, die sich bei Kindern auch verstärkt durchsetzt. Ich habe übrigens die Ahnung, dass es auch so ist. Also meine Tochter ist jetzt fast 16. Und da haben wir von Kindesbeinen, habe ich das immer so gemacht. Ich habe immer die an allem riechen, schmecken und so weiter lassen. Wir haben, ich weiß, ganz früh Zucker. Auch scharf ist, dass sie das mal ausprobiert. Die war als Dreijährige, konnte die knallhärtesten Currys essen. Waren die anderen am Tisch so. Und die saß da und lächelte mich um irgendwie so. Die hat ganz früh ganz viel Sinnliches aufgenommen. Und ich merke heute, dass dies, also erstmal ist sie Vegetarierin geworden. Die Entscheidung gefällt hat, gar kein Fleisch mehr zu essen, was ich völlig gut finde, super. Und hat aber auch diesen Genussfaktor. Und das merkt man tatsächlich, das sagt sie auch immer wieder, die ist extrem dankbar, dass sie diese vielen sinnlichen Erfahrungen gemacht hat, weil das hat einen ganz einfachen Vorteil. Es bedeutet Lebensfreude. Und wenn es nur irgendeinen fucking guten Grund gibt, auf der Welt zu sein, ist das Lebensfreude.
Nochmal zurück zum Nachwuchsproblem in der Gastronomie. Wie kann man denen deiner Meinung nach begegnen? Wie kann man junge Leute dazu begeistern, für diesen Job Koch zu lernen, Gastronom zu werden?
Sei ein guter Chef. Das ist die einzige Antwort. Ich habe kein Nachwuchsproblem. Weil ich die Leute ernst nehme, weil ich die mitnehme, weil ich denen was beibringe und weil die Leute Bock haben. Ich hab noch nie erlebt, dass jemand zu mir kommt und nicht Bock. Ich habe wohl schon erlebt, dass jemand zu mir kommt und nicht gut genug war. Und da musste man sich nach einer Zeit einmal trennen und sagen, du pass auf, reicht nicht für das Niveau, das wir hier machen, weil du einfach das nicht gut genug kannst und nicht schnell genug lernst. Das muss man auch mal, das muss man mitleben. Aber ansonsten, wir haben bei uns in der Küche eine gute Stimmung. Wir haben ein gutes Miteinander. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also,
und du hast ein Konzept, oder? Ich glaube, das ist wichtig, oder?
Ja, das ist für die Leute, die zu mir kommen, die sind natürlich alle Leute, die an Nachhaltigkeit und gutem Essen natürlich interessiert sind, klar. Aber dadurch, dass man dann so sowas anbietet, zieht man auch die Leute, ja. Das ist so, ja.
Ich glaube, das ist bei vielen noch nicht angekommen. Ich glaube, man braucht wirklich so eine Zukunftsvorausstellung.
Ja, einfach eine Imbissbude aufmachen und sagen, dann kommen die Leute und finden da total geil, ein halbes Hähnchen ins Fett zu versenken. Das wird nicht funktionieren. Aber diese Art von Ernährung wird sowieso nicht mehr funktionieren. Also entweder sind wir da nicht mehr oder wir kriegen die Kurve, dann gibt es das auch nicht mehr.
Guter Chef zu sein bedeutet oft auch sehr geduldig zu sein. Ist Geduld eine Tugend von dir?
Nein. Ist absolut nicht, also gar nicht, überhaupt nicht. Was ich schon ganz gut kann, ist, glaube ich, also einmal, das hat mir ganz früh, Heiko Antoniewicz hat mir erst mal ganz früh gesagt, er hat gesagt, was ihm total auf den Sack ging, wären so diese Chefs, die da rumbrüllen, das ist schon lange her, da war das noch so. Ne? Und dass bei ihm in der Küche, er hat immer darauf geachtet, dass in der Küche es leise ist, dass da kein Krach ist, höchstens Lachen, das ist okay. Und das war so ein Motto, wo ich mir gedacht habe, das finde ich einen geilen Satz, das merke ich mir, das will ich auch so. Und so haben wir das auch. Wir haben, wenn es ein Problem gibt, das kann ja mal passieren, dass was schief geht, dann gibt es eine klare Ansage, die mache ich aber freundlich auch immer mit der Ansage, lass uns später nochmal drüber reden. Jetzt müssen wir es nur schnell lösen. Also im Moment zählen nur Lösungen und danach müssen wir gucken, wie wir das für die Zukunft verhindern, dass solche Fehler passieren. Ne? Wir haben bei uns in der Küche wirklich eine Wahnsinn. Also die Leute kommen gerne zur Arbeit, ohne Scheiß. Die kommen einfach gerne hin, weil wir eine Bombenstimmung haben. Und wenn es mal einer wirklich ein Problem hat, gibt es auch das Gespräch über das Problem. Die Leute vertrauen sich einem an und dann kann man auch da wieder helfen. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht nur Mitarbeiter ist, sondern dass man auch in einer menschlichen Position zueinander steht. Das geht jetzt nicht darum, dass wir beste Freunde werden. Das wäre wiederum auch nicht gut, weil dann wäre die Beziehung nicht gleichwertig in der Funktion zu dem, wie die. Aber mit der gesamten menschlichen Intuition und der humanen Intention, die man einem Menschen, den man mag, gegenüberbringen will, ja.
Du wirkst wie jemand, der sehr schnell sehr viel alleine erreichen kann.
Dann wäre ich woanders, wenn das so wäre.
Ja, weiß ich nicht, aber es scheint mir doch eine Diskrepanz zu sein zwischen dem, was deine Fähigkeiten sind und mit einem Team von Leuten zusammenzuarbeiten, wo du ja Kompromisse eingehen musst, die dir, glaube ich, nicht so inneliegen.
Ich bin Jazzmusiker. Ich habe mein Leben lang,
da will ich drauf hinaus, ja,
immer mit anderen Menschen musiziert und da geht das gar nicht anders. Und das ist ja, man kann es immer als Schwäche für sich deuten, dass man sagt, ich setze jetzt nicht hundertprozentig alles von mir durch. Aber der Gag ist ja, was habe ich denn davon, wenn ich dem Drummer zeige, wie er trommeln soll? Der Drummer kann das viel besser. Mhm. Also muss ich die Fähigkeit, die der mir anbietet, auch einfach aufnehmen und sagen, komm, sag mal, ich habe das und das, das habe ich im Kopf, das soll ein Backbeat meinetwegen sein oder sowas, was könnte man da machen? Und der Drummer kommt mit seinen Ideen und sagt, pass mal auf, ich spiele das mit den kleinen Ghost Notes dazwischen, mit sowas. Und dann denke ich, oh ja, geil, passt super. Und dann kommt der Bassist mit irgendeinem Lick und sagt, dann lass uns das doch so und so gestalten. Wir haben auch in den Bands, den ich hatte, haben wir auch immer, also Jazzmusik ist ja auch improvisierte Musik, das heißt, du musst sowieso in der Kommunikation immer sein. Da bist du nicht die One-Man-Show. Du bist permanent in Kommunikation, du arbeitest ja mit den anderen. Und wenn ich was anbiete, also ich habe ja jetzt dieses wunderbare Trio mit dem Willi Ketzer und dem Paul G. Ulrich, das alte Paul-Kuhn-Trio. Ich meine, was für ein Wahnsinnsglück habe ich, dass ich mit solchen Menschen spielen darf, ich Knalltüte. Aber es funktioniert super, die essen alle gern. Ich glaube sowieso, die meisten Musiker habe ich mit dem Essen bekommen, statt mit der Musik. Und wenn ich mit denen spiele, also wir können wirklich einfach, es ist kackegal, welches Lied, die kennen sowieso alle Songs, die kennen auch alle möglichen Arrangements. Ich meine, der 30 Jahre lang mit Paul Kuhn gespielt hat, der hat die Standards alle durch, weil Paulchen war da echt mega fit. Ja, dann steigst du einfach in, du gehst einfach los und du spielst irgendeinen Song an und die spielen mit. Und dann geht's los. Und es kann sein, dass du ihn als Bossa Nova, als Groove oder als Swing oder was weiß ich machst. Das kann jeden Abend auch anders sein. Oder man spielt einen Siebener, was weiß ich. Egal. Und dann geht es um Kommunikation. Und dann bist du nicht allein. Dann bist du darauf angewiesen, dass du in dem Moment mit demjenigen interagierst und dann dadurch was richtig Geiles produzierst, was richtig Spannendes, was richtig Geiles. Und in der Küche ist das nicht anders. Du stehst in der Kommunikation mit deinen Mitarbeitern und du musst dich darauf verlassen, dass alle gemeinsam das Ziel haben. Der geile Teller so muss an den Gast. Also übrigens auch da wieder Improvisation. Wir haben zum Beispiel die neue Westfälische Stube als eines der Konzepte im Zuge dieses Restaurants. Das Restaurant selbst heißt Smells Like Wine and Fine Dine Spirit. Und wir haben immer ein bis zweimal im Monat einen Abend, den nennen wir Neue Westfälische Stube. In Anlehnung an die Westfälische Stube, das ist das Restaurant ehemals gewesen mit einem Michelin-Stern, wo ich anderthalb Jahre, fast zwei Jahre Küchenchef war. Und das haben wir jetzt rübergenommen, dieses Konzept. Und das ist nachhaltige Sternegastronomie. Das heißt also, es gibt maximal 70 Gramm Fleisch pro Person oder tierische Eiweiße pro Person. Alles andere sind vorwiegend vegetarische Gänge und so weiter. Das in Westfalen, wo der Schnitzel normalerweise größer sein muss als der Teller. Und das Konzept, da machen wir es wirklich so, dass wir jedes Mal für den Abend neue Gerichte konzipieren, die wir noch nie gekocht haben. Und dann geht's los. Klar, ich habe dann im Kopf natürlich, was ich will. Ich kann im Kopf ganz genau imaginieren, wie der Teller nachher schmeckt. Von der Textur her, vom Geschmack her, das habe ich alles im Kopf. Aber wir müssen das dann gemeinsam zusammen irgendwie hinkriegen. Und das ist total geil, weil wir jeden Abend zum Beispiel noch nicht wissen, wie der Teller nachher aussieht. Das heißt, wir entscheiden uns quasi am Nachmittag davor, wie ordnen wir jetzt eigentlich die Elemente auf dem Teller an. Und das machen wir dann auch im Team. Und dann kommen die Leute plötzlich auf die Idee, ja, lass uns doch da hier den Strich auf den Teller machen und dann einmal runterschlagen, hast du dieses schöne Muster da drauf und dann können wir da drunter das Fleisch. Ja, super, machen wir so. Oder ey, geil, wir machen rote Beete und splashen die vorher und dann kommt der Salat da drauf. Geile Idee, machen wir so. Und es macht total Spaß, weil das ist echt Jazz in der Küche, richtig Küchenjazz.
Wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, dann bist du ja auch Geschäftsführer. Mhm. Von dem Unternehmen.
Sagen von mal. Drei Unternehmen.
Ich wollte auch das Unternehmen mit der Happy Four
Ethic Line. Die ethische Linie auf Englisch, Ethic Line.
Nur ist die Anforderung an einen Geschäftsführer ja nochmal eine andere als an einen Koch oder Musiker. Ist das für dich anstrengender?
Die Geschäftsführung bei der Ethic Line mache ich nur deswegen, weil wir jetzt im Moment gerade in der Restrukturierungsphase sind. Du hast so einfach gesagt, so erfolgreich unser Unternehmen. Nee, im Moment haben wir zu viele Ausgaben gehabt und müssen gerade restrukturieren. Und das hat halt auch personelle Konsequenzen. Und das mache ich jetzt nur interimsweise. Für mich ist der Job mit einer steilen Lernkurve und total spannend. Aber ganz ehrlich, ich bin natürlich überhaupt nicht der richtige Mann langfristig, um als Geschäftsführer in so einem Unternehmen zu agieren. Und das ist für mich auch psychisch eine extreme Belastung, weil ich die ganze Zeit etwas tun muss, was ich nicht gut kann. Ich weiß, das darf man eigentlich gar nicht live sagen. Weil
das ist auch ein schönes Vorwort, quasi einen schönen Vorspann, um auf Bildung zu kommen. Kulinarische Bildung hattest du im Kopf, denke ich. Ne?
Ja, ja.
Wo setzt man da sinnvollerweise an? Im Elternhaus? In der Schule?
Ich habe eine glasklare Forderung. Und wenn ich irgendwann mal auf einem Kissen gefüllt mit Trüffeln den letzten Atemzug mache.
Ich hoffe, die Trüffel isst du vorher noch.
Nee, da reicht es, wenn ich nur noch den Duft. Ich möchte im Duft von Trüffeln sterben. Das habe ich meiner Familie auch gesagt. Wenn es soweit ist, dann bitte Kissen mit Trüffel voll. Und dann könnt ihr die Trüffel könnt ihr nachher essen. Macht eine große Feier auf mich, genießt den Trüffel. Aber ich möchte mit dem Kopf in diesem Duft sterben. Wenn es denn soweit ist. Immer noch besser als das Gras beißen. Wenn ich soweit bin, dann möchte ich gerne, dass wir etwas eingerichtet haben. Ich plädiere für das, was ich die Aufklärung der Sinne nenne. Es gab ja diese berühmte Kantsche Aufklärung, das Motto war, bediene dich deines Verstandes, um dich aus deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszuführen. Grandiose Idee, also halt wirklich, du bist verantwortlich für dein Leben, lerne die Verantwortung zu nehmen und so weiter und so fort. Ich wage zu behaupten, dass wir 2025 eine neue Aufklärung brauchen. Und diese neue Aufklärung ist für mich die Aufklärung der Sinne. Und das Motto der Aufklärung der Sinne muss lauten: Bediene dich deiner eigenen Sinne, um dich aus deiner selbstverschuldeten Unfähigkeit, Qualität beurteilen zu können, herauszuführen. Ich sage, dass wir, wenn wir es schaffen, von früh an allen Kindern maximale Zugänge zu der Welt da draußen, sprich also zu deinen Sinnen, zu ermöglichen und das zu trainieren und zu verstehen, was diese Sinne dir von da draußen vermitteln. Dieses Abbild von der wirklichen Welt da draußen. Wir wissen ja nicht, wie die Welt da draußen aussieht, haben wir ja keine Ahnung. Ne? Aber wir haben ein Abbild über diese Übersetzerfenster, die wir haben. Ohren, Augen, die ganzen Sinne halt. Wenn wir das früh genug trainieren, die Kinder früh genug mit komplexeren und anspruchsvolleren Dingen auch konfrontieren, wenn wir den Kindern früh bereits nicht nur einfach Formen und Farben in der Natur zeigen, die sich wiederholen und so weiter, sondern auch mal mit Kubismus, mit von Picasso oder sonst was über neue Kunst und so weiter. Wenn wir die damit konfrontieren, von früh an, mit Farben, Formen, wenn die Leute andere Sachen hören, wenn die Leute andere Sachen schmecken als Pommes und so ein Scheiß, wenn das von früh an trainiert wird, dann gibt es so einen Mist wie McDonald's nicht mehr. Dann ist das weg. Dann hören wir im Radio auch nicht mehr diese Scheißmusik. Weil die Leute merken, dass Lebensqualität über die Sinne, das wird viel mehr gekitzelt, da passiert viel mehr, wenn ich nicht die primitivsten Grundlagen immer nur mache. Und das ist eine Aufklärung, die uns dazu führen kann, weil wenn wir die Sinne nutzen, dann können wir auch die Transformation willkommen heißen, weil wir dann plötzlich merken, wie geil das ist. Vorher merken wir das ja gar nicht.
Das heißt, du plädierst eigentlich dafür, dass wir im digitalen Zeitalter jetzt wieder sehr analog werden, sehr sinnlich werden.
Das ist kein Widerspruch.
Okay.
Ich kann 100% digital sein in allem möglichen Kram. Ich kann meine Konzertkarten digital anmelden. Trotzdem kann ich digital leider keinen Trüffel riechen.
Das ist wahr.
Ja, und Lebensqualität ist das Konzert hinterher, nicht die Karte bestellen. Lebensqualität ist das Konzert. Du hörst deine Sinne. Deswegen ist das Digitale nur ein Mittel, um Dinge effektiver zu machen. Bis jetzt habe ich übrigens, ich bin aber auch ein digitaler Legastheniker, bis jetzt habe ich den Eindruck, digitales Leben ist nur dazu da, mir das Leben zu erschweren. Aber es muss wohl irgendwie schon Vorteile haben für viele Menschen. Ich gehöre halt leider nicht dazu, ich bin einfach zu blöd für sowas. Es soll immer nur ein Mittel zum Zweck sein. Der Zweck, das, was nachher geil ist, ist die Lebensqualität, die größer wird, weil du eben ein Konzert hörst, weil du dann einfacher die Karten bestellen konntest. Oder weil du im Restaurant den Platz schnell eben ergattern konntest, weil du online schnell gebucht hast. So. Es geht nicht um die Buchung. Es geht ums Essen im Restaurant. Es geht ums Konzert. Es geht um die Ausstellung.
Ich möchte mal ganz zurück am Anfang von unserem Gespräch, da hast du dir von der Situation erzählt, wie du den Salat isst, mit der Foie Gras drauf und die Erkenntnis hast, das geht eigentlich, wir sollten das nicht tun.
Ja. Das tut man nicht.
Das tut man nicht.
Ja.
Von dieser Erkenntnis bist du zu einer Idee gekommen. Und mich interessiert, wie du persönlich rangehst, diese Idee in Realität umzusetzen. Bist du da sehr geradlinig? Kaust du da erstmal wochenlang drauf rum? Gehst du sofort in die Küche und schmeißt Sachen zusammen? Wie gehst du damit um?
Das hängt von dem Maß an Kompetenzen, das ich zu dem Zeitpunkt zu dem jeweiligen Thema, also es ist ja eine grundsätzliche Produktentwicklungsfrage, wie ich da rangehe. So, wenn ich bei einem Thema drin bin, wenn ich mich auskenne, dann habe ich im Kopf, wie es schmeckt, dann habe ich im Kopf, welche Konsistenz es hat, dann habe ich im Kopf, wie es sich anfühlt.
Okay, wie war das da genau in dieser Situation mit dem...
Da war es etwas komplizierter. Da hatte ich so eine Idee im Kopf. Also da kann man ja auch ganz offen drüber reden. Also die Basis ist natürlich erstmal die Pâté, die Müllersche Pâté. Dieter Müller hat das ja schon mit immer mehr Fett gemacht und dann versucht irgendwie so da dran zu kommen. Und das war so die Grundlage. Und da hatte ich dann schon mit ein paar Kochkumpels immer mal wieder Austausch, die dann gesagt haben, ach ja, ich mache die so und so, dann kriege ich noch ein bisschen mehr Fett rein. Ich finde, das geht noch ein bisschen dichter dran und so. Dann ging es um, welche Fette man dann nimmt und so weiter. Und da konnte ich dann wieder meine Kenntnisse einsetzen. Dann konnte ich sagen, okay, wir brauchen Kokosfett, damit es ein bisschen kühlt beim Schmelzen. da konnte ich dann halt gucken, ja, wenn wir so ein plötzliches Schmelzen haben wollen, dann ist Butter schon ganz geil, weil das, wenn man das mit dem Kokosfett in ein bestimmtes Verhältnis setzt, gibt es genau an dem Punkt diese Schmelzeffekt. Und da konnte ich diese Kenntnisse einsetzen. Aber trotzdem war das relativ viel gewickelt. Also es war jetzt nicht so, dass man die aus der Hand geschüttelt hat. Das sind andere Sachen, die ich wirklich aus der Hand schütteln kann, weil ich da viel mehr Kenntnisse auch hatte. Ich bin jetzt nicht der Leberexperte gewesen. Mittlerweile würde ich sagen, bin ich es tatsächlich.
Und diese ersten Schritte, die hast du in der Restaurantküche gemacht?
Foodlab.
Das war schon im Foodlab.
Richtige, das sind da richtige Versuchsreihen, Foodlab. Du mischt Fette zusammen, guckst, misst und so weiter.
Und das mit dem Foodlab, das war an der Fachhochschule von
Ja, genau, das ist immer noch da.
Das Foodlab gibt es noch, aber du arbeitest da nicht mehr.
Doch, ich bin auch im Foodlab regelmäßig noch mit meinem Forschungspartner. Ich unterrichte nicht mehr.
Ah, okay. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, was du da gerade machst? Mit dem Foodlab zusammen?
Also im Moment sind wir, weil wir die Möglichkeit im Foodlab nicht haben, sind wir gerade noch an der Universität, an einer Abteilung, die die Gaschromatographie sehr gut beherrscht und noch mit anderen Universitäten dabei. Wir haben gerade das Thema, wobei da auch schon das Produkt schon sehr weit gereift ist. Ich habe über einen Forschungspartner und über einen Industriepartner eine Möglichkeit entdeckt, wie wir ziemlich close an Rinderaromen rankommen. Wiel und Rind. Und da habe ich jetzt eine Jus entwickelt, das ist die ich auch im Kabarett schon mache. Und wir haben jetzt noch so einen Fleischsaft entwickelt und versuchen das gerade in die Extrusionsapparate zu kriegen. Sodass das in die Textur reingearbeitet wird. Das ist im Moment unser Thema. Also wir haben eigentlich schon die Aromastoffe haben wir soweit durch. Das wissen wir, wie das sein muss. Das schmeckt. Jetzt müssen wir es noch in die Matrix kriegen. Und da war meine Idee, ja, diese Extrusionsdinger, dann packst du da halt ein paar Pistolen zwischen, die halt diesen Fleischsaft damit reinarbeiten. So, das ist unser Ziel jetzt gerade. Das ist aber jetzt nicht so trivial.
Nee, das klingt total
spannend. Es ist leider so, dass du da mit den Extrusionsexperten arbeiten musst und die haben auch nicht so viel Zeit, weil die den Arsch voll mit Arbeit haben, weil das ist ein großes Thema natürlich sowieso beim Nachbauen.
Sind dann auch Leute aus der Industrie oder sind die?
Ja, natürlich, da sind noch Industriepartner bei, natürlich.
Also Extrusion ist ja sowieso ein super Thema.
Da muss ich auch sagen, ich weiß, wie die Apparate funktionieren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir das Wissen drauf schaffen müsste, was man da alles machen muss, um das so und so einzustellen, Druck und so weiter, da habe ich echt nicht die Zeit für. Also dann bin ich mit meinen drei anderen Unternehmen pleite. das schaffe ich nicht. Also das.
Noch kurz, wir haben über das eine Unternehmen gerade gesprochen, die beiden anderen Unternehmen sind.
Naja, ich habe natürlich noch meine Agentur, wo ich mich selbst promote, zusammen mit einer Künstleragentur in Berlin. Und dann habe ich noch mein Restaurant. Ich meine, das ist halt ein Unternehmen. Und das ist eigentlich das geplant gewesen als Hobby. Es ist es auch immer noch. Aber es ist halt ein Hobby, wo jeden Monat schon mal so 3.500 bis 5.000 Euro auf meinem Tacho stehen, die erstmal verdient werden müssen, damit ich null stehen habe. Und das ist jetzt auch nicht das große Ziel, immer nur eine Null stehen zu haben, wenn man da viel Arbeit investiert. Also es kostet einfach viel Arbeit.
Okay, drei Unternehmen fordern alle Zeit von dir ab.
Ja.
Und hast du da eine generelle Aufteilung, wie viel Zeit du wo rein investierst? Oder machst du das, wie es gerade kommt? Wie es benötigt wird? Du schläfst wenig, hast du gesagt.
Ich schlafe wenig. Also das ist... Ich habe das merke ich jetzt auch, ich habe so eine leichte ADHS-Neigung. Andere Psychologen sagen schwere. Ich kann unheimlich schlecht, wenn mich was begeistert und wenn ich irgendwo was finde und was will ich, dann kann ich unheimlich schlecht sagen, das mache ich jetzt nicht. Sondern dann mache ich das halt. Und ich mache, wenn ich Sachen mache, mache ich sie dann auch nicht halb, sondern dann mache ich sie ganz. Und ich sag dir mal nur mal als Beispiel, das Klavier. Ich muss jeden Tag mindestens 1,5 Stunden üben, sonst hast du die Fingergeläufigkeit nicht. Also muss ich oft abends nochmal mich hinsetzen, 1,5 Stunden Klavier spielen. So, dann wird es aber plötzlich 10, 12 oder so. Und das ist, ich merke, dass ich nicht jünger werde und dass ich mittlerweile körperlich an Grenzen stoße. Gerade auch, wenn ich Dinge machen muss, die ich nicht gut kann, wo ich nochmal eine hohe Lernkurve machen muss, um die leisten zu können. Das ist viel fordernder gefühlt, als ich das mit 20 hatte. Mhm. Ist auch einfach mehr geworden. Also weil ich habe jetzt vor allem nicht Nein gesagt und dann ist das alles auf dem Tisch und dann liegt das da. Und ganz ehrlich, ist es wirklich so, wenn ich morgens aufstehe und ins Büro komme, ich habe dann halt das direkt am Haus mein Büro und den Bürobereich, dann schreit alles. Dann schreit alles. Dann, und es gibt auch Tage, wo ich dann einfach nur noch rumtelefonieren muss und sagen muss, ich schaff's nicht, tut mir leid. Also es ist echt, das ist nicht gut. Und da sind wir auch gerade bei, da müssen Strukturveränderungen ran, da müssen Dinge vereinfacht werden, weil das macht so keinen Sinn.
Mhm. Merkst du das selber, wo deine Grenzen da sind?
Ja. Ja. Ich merke das an der Lebensqualität, an der Stimmung. Mhm. Also das ist ganz einfach. Also wenn du manchmal so erschöpft bist, dass du losheulen willst, das ist nicht gut. Das ist kein Zustand. Oder wenn du nur noch so von einem Urlaub zum nächsten sozusagen die Zeit versuchst, so irgendwie so mit einem Arm so über die Ziellinie zu robben und dann erstmal die ersten 3 Tage im Urlaub nur noch pennst, ja, was soll der Scheiß? Das kann ja nicht sein.
So, ja, so wahrscheinlich freut sich das aber auch gegenseitig, ne? Also du kochst auf mehreren Herden. Ich glaube, das ist einfach so eine Dynamik, die du
ja,
selber
das
erzeugst.
Ist, genau. Also eigentlich ist das ja auch ganz geil, weil ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich nur eine Sache mache, also das ist, ich habe aus allen Bereichen, habe ich natürlich immer Freunde, die sehr erfolgreich in ihrem Bereich sind und das sei es aus dem Showbiz, dass dann die Leute sagen, ach, warum machst du nicht nur das? Das ist doch, du kannst das doch alles und du hast doch alle Türen offen und kümmere dich doch einfach ein bisschen mehr. Dann, ja, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde das ganze Jahr nur mit Kabarett auf Tour gehen, würde mich das nach einem halben Jahr so ankotzen, dass ich weiß, also ich bin froh, dass ich natürlich unterschiedliche Sachen habe. Wenn ich mir vorstellen würde, jetzt würde einer sagen, du darfst nie wieder forschen, dann wird eine Welt zusammenbrechen. Ein anderer sagt, du darfst nie wieder Klavier spielen, wird eine Welt, nie wieder kochen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, alles, was mit Zahlen und digitalem Scheiß zu tun hatte, zu delegieren, wäre mein Leben auch schon viel, viel besser. Geht leider nicht.
Das ist eine total schöne Kurve, finde ich, von Experimentieren, damals im Garten mit dem Lachs für dich, das ist ja ein innerer Antrieb von dir gewesen, zum Kochen und Musizieren und Schreiben für andere, zum Transformieren für alle und am Ende wieder die Rückbesinnung und zu gucken, wie weit du damit gehen kannst, wie weit du dich treiben kannst dafür. Danke, dass du bei uns zu Besuch warst. Danke für deine Zeit.
Ja, danke auch für das schöne Bild vom Ableben im Trüffelaroma. Das alle nach dem Ableben Trüffel essen
sollen. Da muss ich Ziele setzen.
Ja, super. Danke, dass du da warst und danke für das schöne Gespräch.
Ja, danke schön für die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke.